Es ist immer erstaunlich, was sich zwischen 9.58 Uhr und 10.15 Uhr noch tut. Schön, dass ihr da seid. Ich bin mitten in der Predigtserie Warum? Warum eigentlich Gott? Warum eigentlich Glauben? Warum eigentlich Kirche? Warum machen wir das alles? Mit dem Gedanke, einfach nochmal zu sagen, wir rollen das für uns auf. Von Zeit zu Zeit brauchen wir das, dass wir das Warum auch mal hinterfragen, dass wir nicht nur an dem Wie rumdoktoren, wir müssten doch vielleicht mal ein bisschen anders, sondern dass wir auch den Motor mal ausschalten, das Auto aufbocken, drunter schauen und uns nochmal fragen, warum eigentlich. Und mein erster Teil war, warum eigentlich Gott? So, ich reiße es nochmal ganz kurz an, so mit dieser großen Rahmenhandlung, wo ich gesagt habe, wenn es diesen Gott gibt und er hat die Welt geschaffen, dann ist das die Rahmenhandlung, in die ich mein Leben eintragen muss. So, da gibt es wenig dazwischen. Nicht so ein bisschen Gott oder ich denke den mal noch neben vier anderen Dingen. So, ich kann ihn denken oder ich kann ihn nicht denken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Rahmenhandlung für mein Leben zu denken und zu sagen, wie rahme ich mein Leben? In welchen größeren Sinn trage ich mein Leben ein? Aber wenn ich Gott denke, dann kann ich ihn auch nur als Rahmen für mein Leben denken und nicht kleiner. Sonst ist es nicht Gott. Dann der zweite Teil war, warum Gemeinde? Wo ich mit euch so ein bisschen hingeschaut habe und gesagt habe, das ist ja nicht so, dass wir uns treffen, weil es so nett ist, sondern es ist was, was Gott eingesetzt hat. Das ist Gottes Idee um eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, die er aber geschaffen und geliebt hat, wiederherzustellen. Gott schickt seinen Sohn und sein Sohn beschließt, er gründet Gemeinde. Und ist mit dieser Gemeinde unterwegs, um eine Welt, die aus den Fugen geraten ist, wiederherzustellen. So, und heute dritter Teil, warum Gott mit ungeteiltem Herzen folgen oder warum sich Gott ganz hingeben. Warum ihn an die erste Stelle deines Lebens setzen? Und ganz viele von euch haben wahrscheinlich diese Entscheidung getroffen und vielleicht manche noch nicht. Und deshalb sage ich, es ist gut, ab und zu mal den Motor nochmal auszumachen, das Auto aufzubocken, drunter zu schauen. Diese Frage für uns nochmal zu stellen. Ach, zu gucken, bin ich da noch an derselben Stelle? Hat sich was verschoben? Habe ich die Woche auch gemacht. Deshalb, ich habe, glaube ich, schon mal ein bisschen von mir und meiner Teenie-Zeit berichtet. Ich werde es heute nochmal tun. Das tue ich immer an den Stellen, wo ich solche Fragen für mich stelle. Tut mir leid, wenn ihr es schon gehört habt. Hört einfach weg, schlaft ein bisschen ein. Ich wecke euch dann wieder. Also Gott mit ganzem Herzen nachfolgen. So, ich weiß nicht, sowas nennt man Klumpenrisiko, glaube ich, gell? Klumpenrisiko wird man das in der Wirtschaft nennen. Also alles auf ein Pferd setzen, das ist nicht gut. Ich habe gelernt, möglichst breit streuen. Auf möglichst viele verschiedene Pferde. So, das ist alles eine gute Idee. Aber da gibt es halt nicht viel zu gewinnen. Wenn es eine Sache gibt, die richtig ist, dann muss ich dafür auch bereit sein, ganz all in zu gehen. Mich auch wirklich dieser Sache zu verschreiben. Aber was muss man eigentlich machen, um richtiger Christ zu sein? Es kommt vielleicht darauf an, in was für einem Umfeld du so aufgewachsen bist. Ich bin in einem erzkatholischen Umfeld aufgewachsen, mit ganz vielen Mitschülern, die alle eine Idee davon hatten, was Glauben ist, aber eine andere als ich. Und je nachdem, aus welcher Ecke du so kommst, kennst du vielleicht die Diskussion um diese blöden Taufschein-Christen. Oder du kommst aus einer Familie, die da vielleicht ganz anders unterwegs war als du. Und plötzlich hat dich deine Familie vielleicht gefragt, sag mal, muss man das so machen? Ist das eine Sekte, wo du dahin geraten bist? Muss man wirklich so? Muss oder andersrum, müssten die nicht viel mehr brennen? Seid ihr überhaupt richtige Christen, ihr Taufschein-Christen? Ich finde es wichtig, dass wir als Christen nicht aus Ausgrenzung leben, sondern aus eigener Überzeugung. Deshalb bringt es nichts, dass wir uns an anderen abarbeiten und sagen, im Verhältnis zu denen bin ich ganz gut. Oder im Verhältnis zu denen bin ich ganz schlecht. Oder im Verhältnis zu denen, die sind völlig unfrei und die sind was weiß ich. Ist mir egal. Wir müssen einen Standpunkt für uns finden. Und manchmal scheitert die Verständigung auch daran, dass die Dinge aus der Innenperspektive anders aussehen als von außen betrachtet. Also ich für mich habe einen guten Standpunkt, die anderen sind doof. Klar, ich weiß ja, warum ich meinen Standpunkt vertrete. Dann ist auch klar, dass die anderen doof sind. Auch deshalb finde ich, wir müssen uns entscheiden, die Dinge so zu machen, wie wir sie machen und nicht uns an anderen abarbeiten. Im Verhältnis zu denen bin ich gar nicht so schlecht. Ist mir egal. Wie machst du's? Wie sowas positiv aussehen kann, selbst wenn erstmal ein Stückchen Abgrenzung passiert, finde ich, kann man sehen, wenn man in unsere Geschichte als Baptisten schaut. Steckt im Namen, gell? Baptisten. Ursprüngliche Bezeichnung Anabaptistos. Diese Wiedertäufer. Das sind die, denen das nicht gut genug ist. Diese Eiferer. Die, denen die Taufe, die sie schon erhalten haben, nicht gut genug ist. Was machen die denn da? Das ist doch komisch. Die taufen Leute, die schon getauft sind. Das ist die Fremdperspektive von außen drauf. Die kann Angst machen. Muss uns auch aus einer Innenperspektive klar sein. Kann Angst machen, gell? Unsere Innenperspektive ist aber, die Kindertaufe ist nicht wirklich biblisch. Das heißt ja nicht, dass wir alle zwingen, unsere Innenperspektive anzunehmen. Das können wir gar nicht. Wenn überhaupt, dann muss der Heilige Geist, glaube ich, an der Stelle wirken und überführen. Aber für uns ist die Taufe ein Gehorsamsschritt, den wir als mündige Christen gehen. Und so wurde aus diesem Schmähbegriff Anabaptistos, Wiedertäufer, die Selbstbezeichnung der Täufer Baptisten. Ja, wir sind Täufer. Wir sind nicht Wiedertäufer, wir sind Täufer. Wir arbeiten uns auch nicht daran ab, dass uns andere als Wiedertäufer bezeichnen und sagen, die sind Falschtäufer. Gut, dann sind wir halt die Wiedertäufer, dann seid ihr halt die Falschtäufer. Nein, wir sind Täufer. Punkt. Nicht in Abgrenzung, sondern hoffentlich in positiver Füllung. Ich weiß, dass das auch immer mal als Abgrenzungskriterium funktioniert. Finde ich nicht gut. Und deshalb glaube ich, aus meiner Biografie raus, dass eine Entscheidung mit ungeteiltem Herz für Gott die einzige ist, die zielführend ist. Weil Gottes Reich sich da verwirklicht, wo wir ihm Raum geben. Und wenn wir ihm keinen Raum geben, verwirklicht sich da auch nicht Gottes Reich. Deshalb geht es mir auch nicht um die Frage, was andere tun, sondern wie sind wir unterwegs? Und wo kann Gottes Reich Raum gewinnen? Als Teenie wollte ich jetzt nicht wirklich Theologie studieren. Also ehrlich, hätte ich mir nie vorstellen können. Also falls ihr euch gerade nicht vorstellen könnt, Theologie zu studieren, fragt mal nochmal nach. Ab und an mal hat Gott andere Ideen. Allein schon deshalb, weil mich viele andere Dinge begeistert haben. Also ich habe mich als Teenie so ein bisschen als Dietrich gefühlt. So egal welches Problem, ich krieg's schon geknackt. Und ich hätte mir ganz viele Dinge vorstellen können, von denen ich gesagt hätte, das, genau das würde ich gerne machen, aber eigentlich auch das oder vielleicht doch lieber das oder noch mal was anderes. Eine andere Sache war aber für mich auch klar, nämlich, dass ich mich einer Sache verschreiben möchte und nicht hier und da und dort und überall sein. Das nennt man Verbindlichkeit. Und dass den Kampf um das eigene Herz eigentlich am Ende nur eine Sache gewinnen kann. Also wenn wir uns die Rahmenhandlung anschauen, das war mein erster Teil, meine erste Predigt. Wenn es einen Gott gibt, der einen guten Plan mit einer fehlgeleiteten Welt hat. Wenn Offenbarung 21 Recht hat und er der Herr von Zeit und Raum ist, wenn es sein Reich ist, was hier gerade unter uns wächst, dann gibt es keine ein bisschen Option. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott der Fixpunkt deines Lebens oder er ist es nicht. Ich habe mich lang vor genau dieser Entscheidung gedrückt, weil ich bin ein Gemeindekind. Also diese Dimension wurde mir klar. Es war für mich auch ein Prozess zu sagen, okay, ich muss hopp oder top sagen. Ein bisschen gibt es nicht. Auch für mich als Gemeindekind steht diese Entscheidung an. Bin ich ganz mit Gott unterwegs oder bin ich es nicht? Sondern ich habe mich so ein bisschen davor gedrückt, bis ich 16 war ungefähr. Dabei war es mir eigentlich klar, dass es Gott gibt. Daran habe ich nie gezweifelt. Dazu habe ich auch zu viel mit ihm erlebt. Dazu habe ich auch zu viel mich an dieser Stelle abgekämpft. Nur dieser Anspruch, ihm mein ganzes Leben geben. Ich war 16, mein ganzes Leben. Das liegt doch noch vor mir. Mein ganzes Leben. Und trotzdem war es dieser Gott, der mir, glaube ich, auch schon in dieser Phase aus den Knopflöchern gedrückt hat. Das war aber interessant, weil ich hätte das selber so nicht sagen können. Das habe ich gemerkt in der Rückwärtsperspektive, in der sich andere an mir abgearbeitet haben. Jesus, was würdest du tun? Jesus, wie verhältst du dich eigentlich, wenn du angegriffen bist? Ich habe da ein bisschen schwierige Klassenverhältnisse gehabt. Wie würde das aussehen? Wie würde die Welt aussehen? Wie würde die Gesellschaft aussehen, damit sie richtig wäre? Ich habe übrigens Kunst statt Latein gewählt, weil ich nie die Absicht hatte, irgendwie irgendwas zu machen, wofür man Latein braucht. Das ist ganz blöd bei Theologie dann nachher. Und ich hatte nie die Absicht, mich in einen hauptamtlichen Dienst rufen zu lassen. Ich will euch übrigens auch nicht empfehlen, dass das immer der richtige Weg ist. Also mit Jesus unterwegs, ja. Das heißt aber nicht, es gibt nicht nur den einen Weg mit Jesus. Mit Jesus gleich Theologiestudium, nein, definitiv nicht. Aber es gibt eine Entscheidung. Und die finde ich wichtig. Und das finde ich richtig und wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Nämlich, ich wollte Gott in meinem Leben Raum geben. Für seinen Plan. Und da fange ich dann auch mit den Ressourcen an, auf die ich Zugriff habe. Es bringt nichts, dass ich über andere Dinge rede, auf die ich nicht zugreifen kann. Als 16-Jähriger habe ich keine unbegrenzten Mengen Geld, die ich für Gott hinwerfen kann. Habe ich nicht. Aber eine Sache habe ich, nämlich mein Herz. Und das ist der Ort, den ich Gott geben kann oder eben auch nicht. Und das ist auch der Ort, wo mein Kampf damals für mich stattgefunden hat. Eine Frage, was lasse ich in mein Herz? Welchen Raum gebe ich Gott da? Was darf er entscheiden? Und ich glaube, ich bin damals als 16-Jähriger angetreten mit dem Ziel, die Welt zu retten. Also nicht ich, sondern Teil davon zu sein, dass Gott die Welt rettet, dass etwas besser wird. So, wie sie durch Gottes Augen aussieht. Das war mein Antritt. Ist lustig, weil das war nachher auch das, was in meinem Abi-Buch tatsächlich stand. Hat irgendein Netter von meinen Mitschülern hat dann da reingeschrieben, wenn irgendwer die Welt rettet, dann er. Er ist gleichermaßen nett wie falsch. Weil ich rette die Welt nicht. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass das der Plan ist, mit dem Gott mit uns unterwegs ist. Also doch, wir sind Teil dieses Planes. Wir müssen uns nichts Geringeres einpassen und uns nicht kleiner machen. Wenn wir Teil von Gottes Plan sind, dann sind wir Teil des Planes zur Rettung der Welt. Wenn wir kleiner spielen, dann gehen wir an dem Ziel vorbei. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unterwegs sind. Fehler kann Gott korrigieren, aber er schubst uns selten. Und wenn wir uns nicht in Bewegung setzen, dann bewegt sich auch nichts. So, das klingt jetzt alles super pathetisch. So meine ich es gar nicht. Das war, finde ich, eine richtige Sicht auf die Dinge. Und wir haben eben einen Gott, der keine kleinere Vision hat. Und deshalb finde ich es auch richtig, das so zu denken. Dass es sich in unserem Alltag nicht immer alles anfühlt, als würden wir die Welt retten. Das ist auch richtig. Das hält uns aber nicht davon ab, die größere ganze Vision anschauen zu dürfen. Und zu sagen, ja, ihr kennt das mit der Kathedrale und dem Stein und so. Dieser Stein, den ich heute behaue, ist Teil einer großen Kathedrale. Der Platz, den ich heute einnehme, ist ein Platz in diesem großen Plan von Gott, die Welt zu retten. Das bin ich. So, das Interessante war jetzt, meine Mitschüler wussten das irgendwie vor mir, dass ich dann doch Theologie studiere. Obwohl sie überhaupt keine Aktien in der Sache mit Gott hatten. Als ich dann nämlich bei unserem 5- oder 6-jährigen Abi-Jubiläum die Geschichte ausgepackt habe und dann gesagt habe, und ihr werdet es nicht glauben, ich studiere Theologie. Und dann so, ja, war ja klar. Und ich hatte, nein, war nicht klar, wollte ich ja nie. Habe ich nie gewollt, ehrlich, habe ich wirklich nicht gewollt. Okay, komm schon, das hat ihr aus allen Knopflöchern gedrückt. Du hast dich schon immer daran abgearbeitet. Ich wusste es nicht, aber die Wahl in meinem Herzen hat die Schritte gelenkt. Und das ist das, wo ich sagen würde, deshalb ist es wichtig, dass es überhaupt nicht um die Frage geht, muss ich jetzt schon alle Fragen für mich geklärt haben? Nein, aber es geht um die Frage, wo steht dein Herz? Und deshalb war das vielleicht aus einer etwas plakativen Außenperspektive erwartbarer, als aus meiner Innenperspektive, wo ich sagen würde, nee, da war das nicht so klar. War ja überhaupt nicht mein Interesse. Klar, man kann das Ganze auch etwas plakativer denken. Wie findet ihr mein Hemd? Ah, jetzt kommt's doch. Hat sich noch keiner getraut anzusprechen heute Morgen. Ich dachte, wenn ich hier mit einem krumm geknöpften Hemd reingehe, ich werde es nicht zur Tür reinschaffen. Die erste Dame wird mich diskret zur Seite nehmen, dann wird sie sagen, knöpf mal dein Hemd gerade. Ist nicht passiert. Ihr seid sehr zurückhaltend mit mir. Wie man ein Hemd knöpft, hängt vom ersten Knopf ab. Das ist cool, gell? Das stellt man das erste Mal fest, wenn man in der Schule dann irgendwie sowas hat wie diesen Abschlussball vom Tanzkurs oder so. Und du guckst stolz im Spiegel und stellst fest, irgendwas passt nicht. Irgendwas ist komisch, kann man aber nicht so richtig zuordnen. Ich stand heute Morgen vor dem Spiegel, ich dachte, das gibt's ja nicht. Wie kann man ein Hemd nur so krumm knöpfen? Wie hast du denn das ein paar Mal hingekriegt? Wenn man es sieht, dann sieht man es. Wenn man es nicht sieht, dann sieht man es nicht. Aber das Gute ist, wenn du den ersten Knopf mal geknöpft hast, der zweite, der folgt trotzdem automatisch. Und wenn du nicht merkst, dass du den ersten krumm geknöpft hast, dann knöpfst du den zweiten automatisch auch krumm. Und alles passt, bis du zum letzten kommst. Da wird's komisch. Was ich sagen möchte ist, es gibt Dinge, da hängt alles von dem ersten Punkt logisch ab. Und dann folgen die anderen Dinge logisch. Und so ist es auch mit vielen Entscheidungen, glaube ich, in unserem Leben. Also wir treffen eine erste Entscheidung und die anderen hängen davon logisch ab. Und so wie die erste Entscheidung geknöpft ist, so werden dann auch die anderen. So viele Möglichkeiten, die man in so einem Leben hat, so viele Wahloptionen, aber zumindest bei mir war da nur eine Sehnsucht in meinem Herzen, nämlich, dass sich Gott mit seinem Plan durchsetzt. Weil das irgendwo klar war, das andere funktioniert nicht, das geht für mich nicht auf. Das ist okay, dass das für andere Menschen aufgeht, aber für mich geht es nicht auf. Und der Durchbruch von Gottes Reich ist kein netter Gedanke, den man abends mal so hat, sondern das ist das, was mich morgens aus dem Bett treibt. Auch nicht an allen Morgen gleichermaßen. Deshalb muss ich es mir auch wieder bewusst machen. Wir sagen, ja, aber das ist es, das ist es. Dem hast du dich verschrieben. Und da möchtest du auch dran sein. Und die anderen logischen Knöpfe folgen auf einen ersten. Gottes Reich ist übrigens in seinem tiefsten Wesen ein Teamsport. Das ist so. Deshalb auch Gemeinde als seine Erfindung. Deshalb auch das gemeinsam miteinander unterwegs sein. Deshalb sich auch gemeinsam an solche Dinge erinnern. Deshalb sich auch darüber austauschen und gemeinsam unterwegs sein. Deshalb auch Gemeinde. Und ich hatte insbesondere eine Mitschülerin, eine gute Freundin, an der hat das sehr sichtbar genagt, dass das für mich so wichtig war. Muss man das eigentlich so intensiv leben? Ich meine, ihr Problem war, das ist jetzt fies, ja, ihr Problem war, sie war katholisch, also es war nicht ihr Problem. Sie hat auch autobiografisch, sage ich mal, mit einer Entscheidung gehadert, beziehungsweise wahrscheinlich hat nicht sie damit gehadert, aber das ist egal, ihre Familie, die eine Tante von ihr getroffen hat. Die ist ins Kloster gegangen. Und die Familie hat sich daran abgearbeitet. Und immer wieder kamen Fragen von ihr, muss man denn? Muss man denn jeden Sonntag in die Kirche gehen? Jetzt sag mal, ehrlich, muss man denn? Muss man sich denn der Armut verschreiben? Muss man das denn so machen? Muss man sich da so ganz reingeben? Muss das so viel Kampf sein? Muss man so zölibatär leben? Muss man auf alles verzichten? Kennt ihr diese Muss-man-denn-Fragen? Oder kennt ihr das gar nicht? Habt ihr keine solchen Leute? Lebt ihr auf der christlichen Insel der Glückseligen? Bei mir kamen die wieder im Studium dann als nächstes. Da kamen die von anderen Leuten. Ich habe im Albrecht-Bengel-Haus gewohnt. Jeder, der keine Ahnung vom Albrecht-Bengel-Haus hat, weiß, dass es in Hausstatuten steht, dass man keinen Sex vor der Ehe haben darf. So what? Das Haus wurde in den 60ern gegründet. Da war das großes Thema unter den Theologiestudenten. Offene Liebe oder nicht? Und das Haus hat eine klare Position eingenommen und hat gesagt, nö, nicht. Kein Sex vor der Ehe. So, das hat heute ansonsten überhaupt keine Rolle gespielt. Das steht da halt in den Hausstatuten. Keine Ahnung vom Haus, aber das wusste jeder. Also du bist irgendwo aufgetaucht und die Leute waren dann so, ja sag mal, muss man das denn als Christ so machen? Interessant. Das wäre überhaupt nicht meine Frage. Muss man das denn? Und all diese Fragen zu beantworten war nie schwer. Aber irgendwas fühlt sich immer an der Frage falsch an. So als wäre sie ein bisschen krumm geknöpft. Muss man denn? Nein. Muss ich? Keine Ahnung. Muss ich? Habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, ob ich das muss. Das war nie meine Frage. Und das liegt daran, dass die meisten Menschen die Fragen Gottes Beziehung nicht erlebt haben. Deshalb passt auch auf, welchen Fragen ihr euch unterzieht und wie die gestellt werden. Die Frage, wie sie gestellt wird, suggeriert schon was. Die legt euch schon was in den Mund. Also fragt euch auch, bevor ihr eine Frage beantwortet, passt die Frage überhaupt für mich? Die Fragen passen nämlich für mich nicht. Deshalb kann man sie trotzdem beantworten. Aber das heißt, ihr dürft an euch, an eurem Ende auch überlegen, nein, die Frage passt so eigentlich nicht. Ist eigentlich krumm gestellt. Erste Beziehung. Ich weiß, es ist mein Standardbeispiel an der Stelle, aber ich finde es ein gutes Beispiel. Musst du jetzt deine neue Freundin wirklich jeden Tag anrufen? Echt? Musst du das? Musst du der wirklich Geschenke machen? Oder musst du wirklich Zeit mit der verbringen? Jeden Tag? Oh, reicht es nicht einmal im Monat? Oh, du veränderst dich ja am Ende auch noch. Oh, irgendwie fand ich früher besser. Da wurde noch der unzuverlässige Karl war's, der seine Unterhosen 3 Wochen am Stück getragen hat. Ja und? Der andere ist offensichtlich der Kumpel, der keine Freundin hat. Will ich ihm nicht vorhalten, aber deshalb kann er nicht wissen, worum es in Beziehung geht. Wenn du mit diesen Fragen in Gottes Beziehung startest, dann ist der erste Knopf schon krumm geknöpft. Und vielleicht kommen diese Fragen auch immer mal wieder, auch bei dir. Es ist ganz gut, so eine Frage nochmal aufzurollen und auf den Prüfstand zu bringen. Richtig rumgeknöpft wäre für mich, ich folge meinem Erlöser aus Liebe. Und ich verschreibe mich seinem Reich, weil es das höchste und schönste und einzige Ziel ist, das Bestand hat. Die Kosten-Nutzen-Rechnung kann übrigens für mich nur positiv ausfallen, aber sie ist nicht relevant. Muss ich wirklich Bibel lesen? Muss ich wirklich Zeit mit Gott verbringen? Muss ich wirklich nach seinem Willen suchen und seinen Spuren folgen? Nö, musst du nicht. Aber dann nenn es auch nicht Beziehung. Dann ist es Gewohnheit. Ich glaube, du hast eine Rolle in Gottes Drehbuch. Und das ist der Grund, warum du nicht belanglos glauben solltest. Und das ist auch der Grund, warum wir unser Herz wirklich Gott verschreiben sollten. Eine Welt von Gott, aus Gott und zu Gott. Oder wie es Paulus eben im Speakers Corner der griechischen Welt damals sagt, auf dem Areopag vor den Griechen. In ihm leben, weben und sind wir. Ist ein Wortspiel im Griechischen. Ist egal. Keine Ahnung, was er mit weben meint. Aber was er auf jeden Fall sagen will, ist, wir sind doch in Gott, da gibt es überhaupt kein Außerhalb. Das könnt ihr jetzt gut finden, könnt ihr doof finden, könnt ihr glauben, könnt ihr nicht glauben, könnt ihr für euer Leben eine andere Rahmenhandlung haben. Geht alles. Aber Leute, sorry, das ist die Tatsache. Keine Welt außerhalb von Gott. Kein Leben außerhalb von Gott denkbar. Keine sinnvolle Rahmenhandlung. Also ganz viele andere Modelle. Alle da, ist okay, gibt's bei euch alle. Aber keine sinnvollen Modelle außerhalb von Gott. Die Griechen, die sind da ja ganz gut drin, genau in diesem, die Aktien ein bisschen breiter streuen. So hier noch ein paar Kastanien im Feuer, da noch ein paar Kastanien im Feuer. Alles mal gehört, alles mal mitgenommen. alles mal gesehen, jede Rahmenhandlung mal angedacht. Hier noch ein paar Hobbys, da noch eine Karriere. Gott, den kriegen wir vielleicht auch noch irgendwo unter. Und wir neigen auch dazu, im Laufe unseres Lebens, glaube ich, selbst wenn wir da gut gestattet sind, so ein bisschen zu zerfasern. Zumindest merke ich das bei mir, dass ich mich da immer mal wieder einspuren muss. Mir sagen muss, doch, es geht eigentlich um eine Sache. Die anderen müssen sich unterordnen. Die stehen nicht auf einer Ebene. Apostelgeschichte 17, ich nehme euch mal ein bisschen mit rein. Da nehmen die packen den Paulus einfach ein, die führen ihn da in dieses Speaker's Corner der griechischen Welt und sagen, hey komm, erzähl doch mal. Du bist doch weit rumgekommen, du hast doch was Neues, das haben wir gehört, erzähl mal ein bisschen. Du bringst etwas Neues vor unsere Ohren, und nun wollen wir gern wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten gar nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Auch lustig, oder? Auch ein Hobby. Jeden Tag erzähle ich was anderes. Übermorgen setze ich wieder auf ein anderes Pferd. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Also war damals kein Thema. An die Götter hat man schon geglaubt. Also es gibt irgendwas Höheres. Das ist bei uns heute nicht unbedingt so gesetzt. Wir haben halt andere Rahmenhandlungen, aber wir haben auch welche. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Das ist ein cooler Anknüpfungspunkt. Ich mag diesen Text. Ich weiß, ich habe ihn schon mal umpredigt, auch schon mal umfangreicher, aber jetzt bei einer Serie, wo es mir um Basics geht, da würde ich den gerne nochmal bringen. Weil mir dieser Text lieb ist. Also er sagt hier im Prinzip, okay, eigentlich, ihr habt euch in alle Richtungen abgesichert. Sogar dahin, wo ihr keine Ahnung habt. Von allem ein bisschen was mit dabei. Dass ihr auf jeden Fall aufs richtige Pferd setzt. Hat ja auch was. Und ihr verehrt sogar diesen Gott. Aber ich sage euch, ihr macht es leider ein bisschen falsch, weil ihr habt ein krummes Verständnis davon, was es heißt, Gott zu dienen. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Kleine Provokation für die Griechen. Die haben da eine Menge so Tempel drumherum. Da ist Gott nicht zu finden. Aber ich sage euch, es ist andersrum. Nicht ihr geht in den Tempel und habt da was für Gott gemacht, sondern Gott hat die Welt für euch gemacht, in der ihr euch bewegt und Tempel baut. Da steht schon mal was auf dem Kopf. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Nicht ihr müsst die Götter versorgen, sondern Gott versorgt euch. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat sie festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen. Dass ihr hier auf der Suche seid. Tempel für den unbekannten Gott, das ist kein Zufall. Weil dieser Gott hat euch so programmiert. Ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und fürwahr, er ist nicht fern von uns. Von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich einer goldenen, silbernen oder steinernen Abbildung, durch menschliche Kunst oder Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden der Erde Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er vor allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Uiuiui, da geht's ins Eingemachte. Dann redet Paulus noch ein bisschen von der Auferstehung, da wird's den Griechen zu bunt, das ist für die eine ziemliche Provokation, dann sind sie weg. Hey, es ist am Ende eben nicht egal, auf welches Pferd du gesetzt hast. Und es gibt auch nicht die Option, auf alle Pferde gleichzeitig zu setzen. Das funktioniert bei manchen Pferden, solange die schön nebeneinander hertraben, aber das Pferd läuft andersrum her. Du kannst nicht auf alle Pferde setzen. Es geht auch nicht um ein erfülltes Leben. Es geht schlicht um die Wahrheit. Und die ist es auch, die Paulus hier in Anschlag bringt. Also ich finde es faszinierend, wie der anknüpft, ja? Die geben ihm die Chance und er knüpft direkt an. Und sagt, ja, okay, ich erzähle es euch. Ich sage euch auch nicht, ihr seid voll doof. Ich knüpfe an dem Punkt an, wo ihr steht. Weil da will euch Gott auch abholen. Aber dann werde ich deutlich. Ihr Griechen, ihr sichert euch in alle Richtungen ab, indem ihr sogar dem unbekannten Gott noch einen Altar baut. Das ist alles schön. Aber er ist eben nicht irgendeiner der vielen Götter. Er ist der Gott, der die Welt gemacht hat. Wenn Gott der ist, der alles in allem geschaffen hat, wenn die Welt wirklich aus den Fugen geraten ist und wieder Gerechtigkeit braucht, wenn da etwas nicht so läuft, wie Gott sich das vorgestellt hat, und Gott hat dann Jesus geschickt, um alles wiederherzustellen, und die Kirche darin auch noch einen zentralen Platz einnimmt, weil Jesus sagt, boah, das ist eine gute Idee, ich gründe jetzt mal eine Kirche. Ich gründe Gemeinde. Ja, ich will mit Menschen unterwegs sein. Ich will, dass Menschen an Menschen lernen, was es heißt, mir zu folgen. Dann haben wir einen größeren Auftrag. Dann hast du einen größeren Auftrag, als in netten Veranstaltungen zu sitzen, die wir machen. Dann hast du einen Platz in Gottes Plan, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Jesus sperrt sich übrigens auch gegen solche Kleinmachmodelle von Gott, von ihm und von Kirche. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Selbst der Tod spricht über dich nicht mehr das letzte Wort. Du kannst dich nicht darauf zurückziehen, dass du ja in den Gottesdienst kommst. Es würde Sinn ergeben, wenn du in einem Club wärst. Aber wenn der Herr der Kirche der König des Universums ist, dann ergibt es keinen Sinn. Ist der erste Knopf in unserem Leben richtig geknöpft, dann kommen die Dinge in Ordnung. Wir fangen jetzt mal beim zweiten Knopf an, das ist gut, oder? Wenn man drei Knöpfe hat, ist super, beim zweiten anzufangen. Zweiter Knopf. Musst du oder musst du nicht? Muss ich? Egal, darum geht es gar nicht. Der zweite Knopf ist zur Ehre Gottes. Zu seiner Ehre. Ob du gerade studiert hast oder gerade arbeitslos bist, ob du gerade isst oder ob du gerade trinkst, tu es zur Ehre Gottes. Ob du gerade beim Einkaufen bist oder ob du gerade versuchst, deine Kinder zu erziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt. Das ist gar nicht so einfach. Zur Ehre Gottes. Das Leben ist kein gottfreier Raum. Es gibt auch manche Leute, die flüchten aus dem Leben in die Kirche. Kann ich nachvollziehen. Aber Gott will nicht möglichst viele Sonntagschristen, sondern er möchte, dass wir in ihm leben, weben und sind. Dass du in ihm lebst, webst, was auch immer er damit meint, ja, Wortspiel, sorry, und bist. Zu seiner Ehre Freunde treffen, zu seiner Ehre arbeiten gehen, das Leben durch die Brille Jesus Christus sehen und einen Unterschied machen. Und ich wünsche mir, dass wir uns hier gegenseitig anspornen, dass hier aus uns lodernde Christen werden, hingegeben unserem Herrn. Da, wo das Evangelium Spuren zieht, da wird es in deinem Leben sichtbar, auch nicht zwischen den Wänden der Kirche. Da, wo Christen zusammenkommen zwischen den Wänden der Kirche, kann sich auch da was abspielen. Aber nur deshalb, weil Christen da sind. Die Wände tun gar nichts. Die sind nur cool. Also wir haben ein richtig cooles Gebäude. Keine Frage. Aber das Gebäude tut nicht. Die Institution Kirche tut auch nicht. Es ist Gott mit Menschen, der tut. Das ist Kirche. 1. Korinther 15, 58. Hoffentlich habe ich die nicht falsch abgeschrieben. 58, echt? Ist der so lang? Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Darum, meine lieben Brüder, darum, warum? Was steht denn da davor? Gott sei Dank aber, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus geschenkt hat. Was steht davor? Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Warum? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus gibt. Egal, was in deinem Leben passiert, sagt Paulus hier, am Ende wird's gut. 1. Korinther 15 ist übrigens das Auferstehungskapitel, da geht es um Auferstehung. Am Ende wird's gut. Das heißt nicht, morgen wird's gut. Heißt auch nicht, heute ist voll super. Heißt auch nicht, als Christen muss immer voll gute Laune sein. Und wenn nicht, dann fake sie einfach. Fake it till you make it. Geht schon. Irgendwie gut aussehen dabei. Und denken, oh nee, Mist, nicht so gut heute. Nein, das ist nicht die Perspektive. Die Perspektive, die Paulus hier einnimmt, ist, dass er sagt, am Ende wird's gut. Der Sieg ist errungen. Das ist die Rahmenhandlung, das Große. Darauf dürfen wir vertrauen. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Krankheit, Verlust, Ruin, Kündigung. So, das sind alles dramatische Momente, die uns einholen könnten. Manche davon haben dich vielleicht auch schon eingeholt. So, und wer sagt, als Christ musst du da nicht durch, der lügt. Oder er hat es nicht besser verstanden. Oder er sucht einen Quickfix, so eine Schnelllösung für sein Leben. Das geht nicht. Dann sucht derjenige Absicherung, aber er sucht nicht den Schöpfer. Das kann ich nachvollziehen. Frag mal die Allianzversicherung, die versichern Dinge. Wenn du jemanden suchst, der dir bestätigt, dass du schon recht bist, dann suchst du Anerkennung. Aber nicht den Schöpfer. Alles wird gut, du musst nur richtig glauben. Nein. Wir leben in einer Zwischenzeit. Es wird schon hell, aber es ist eine Zwischenzeit. Aber Paulus sagt hier, aber, schau mal auf die Rahmenhandlung. Von Zeit zu Zeit brauchen wir das. Wir brauchen das als Christen, dass wir hinschauen. Dass wir auf das große Ganze schauen, damit wir uns nicht im Alltagsklein-Klein verlieren. Schau mal auf das große Ganze. Es wird schon hell. Es geht gut aus. Nicht, es wird schon gut ausgehen. Das wäre billiger Trost. Nein, es geht gut aus. Der Sieg ist errungen. Du wirst leben. Meine lieben Brüder und Schwestern, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, geliebte Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich. Geliebte Brüder und Schwestern. Die zentrale Aussage, ohne die diese Botschaft nicht auskommt, ist die Geliebte. Du bist von Gott geliebt. So, wenn wir diesen Teil nicht verkündigen, dann wird es am Ende komisch. Das weiß ich. Aber wenn wir ihn nicht verkündigen, wird es komisch. Und wenn wir nur genau diesen Teil betonen, dann wird es auch komisch. Ein Einsatz für Gott funktioniert nur, wenn der erste Knopf richtig geknöpft ist. Jetzt muss ich mich mal ein kleines bisschen ausziehen. Ich habe ein Hemd drunter, keine Sorge. Sondern der erste Knopf, den wir knöpfen müssen. Und daran führt nichts vorbei. Ja? Wir können noch so davon begeistert sein, dass wir irgendwie ein Leben für Gott führen. Aber der erste Knopf, den wir knöpfen müssen, ist, dass Gott dich liebt. So, die anderen waren hier gerade zur Ehre Gottes. So, und ich glaube, ich habe einen von meinen Punkten so gut in meiner Predigt versteckt, dass er jetzt nicht zu finden war. Gell? Kannst du mir einfach mal die 3 Punkte geben? Dritte, vierte Folie, letzte Folie, Matthias. Ja, genau. Ja, es war gemein. Ich habe einen von meinen Punkten habe ich von mir selber versteckt. Also jetzt sind sie in der richtigen Reihenfolge. Gell? Mein letzter Punkt war mein erster. Die ersten werden die letzten sein und so. Gottes Reich gewinnt zuerst in dir Raum, zu seiner Ehre. Jetzt, und diese beiden Punkte, die werden aber krumm, wenn wir nicht den ersten Knopf richtig knöpfen. Gott liebt dich. Paulus betont es hier nochmal so ganz nebenbei, weil er die anspricht als Geliebte. Ihr Geliebten. Gott will ein Leben mit dir leben. Die Welt ist aus den Fugen geraten und Gott will sie richten. Deshalb ist es nicht egal, wie du dein Leben lebst. Deshalb ist es nicht egal, ob du Teil dieser Mission bist. Deshalb ist es nicht egal, ob du ein Leben zur Ehre Gottes lebst. So, dieser erste Knopf, der ist mir deshalb wichtig, weil ich glaube, sonst kommt was ganz, ganz Krummes bei den anderen 2 Knöpfen raus. Johannes 3,16 fasst den zusammen. So, wenn ihr eine Bibelstelle auswendig können wollt, die müsst ihr auswendig können. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Krass, ich kann es selber nicht mehr. Wir probieren es nochmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es gibt es nämlich immer wieder, und das ist mein kleiner Disclaimer, dass Christen all in gehen für Gott. Sagen, ich verschreibe mich dem ganz, aber dass sie sich nicht wirklich geliebt wissen. Und dann leiten sie in was Fieses ab, nämlich in so ein Ich werde diesem Gott beweisen, dass ich es wert bin. Denken. Ich werde leisten. Ich schaffe das schon. Ich kriege schon seine Aufmerksamkeit. Es gibt auch die andere Seite, dass immer nur diese Liebe betont wird. Und dann gibt es die anderen, die dann sagen, das ist billige Gnade. Wer immer nur auf die Liebe baut, der baut doch auf billige Gnade. Der baut doch einfach darauf, dass Gott ihm sagt, ja, du bist schon recht. Ist schon okay. Dir ist ja schon vergeben. Beides ist nicht gut. Auf Punkt 1 folgen Punkt 2 und 3. Aber Punkt 2 und 3 funktionieren nicht, wenn wir Punkt 1 auslassen. Ja, Gott in deinem Leben Raum geben. Ja, zu seiner Ehre. Warum? Weil du geliebt bist. Aus keinem anderen Grund. Den ersten Punkt kannst du nicht auslassen. Aber auch nicht da stehen bleiben. Das Hemd wird sonst krumm. Echte Liebe von Gott und echte Liebe zu Gott ist der Ausgangspunkt. Wenn Gott uns findet und uns anspricht, dann gibt es kein halbes Mitgehen. So ein bisschen brennen, so ein bisschen mitgehen, so ein bisschen entscheiden. Nee, das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ich verrate dir was du vermutlich schon weißt. Du bist nicht der klügste Mensch. Ich auch nicht. Du bist auch nicht der Schönste. Ja, ich schon. Ich auch nicht. Und auch nicht der Beste. Aber du bist von Gott geliebt. Du bist auch nicht der Sündenfreiste, vermute ich jetzt mal. Gut, ich sage das mal andersrum, ich bin's nicht. Weil die Welt ist aus den Fugen geraten und du bist es mit. Du bist mit aus den Fugen geraten. Und wir brauchen die Erlösung durch Jesus am Kreuz, durch seinen Tod. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir brauchen die Auferstehung mit ihm. Das ist die Sicherheit, die wir haben dürfen und die ich dir zusprechen will. Du musst nicht für Gott ausbrennen. Muss ich das? Nein, musst du nicht. Du musst dich auch nicht für ihn aufreißen. Muss ich das? Nein. Du brauchst ja auch keine Gebetserhörung verdienen. Ich habe doch so viel und jetzt bräuchte ich. Geht nicht. Es gibt kein Konto bei Gott, wo du immer einzahlst und dann kannst du auch irgendwann mal ausbezahlen lassen. Das ist freie Gnade, wenn Gott etwas tut. Immer. Und wenn du alles tust, um Kontrolle über ihn zu bekommen, siehe Punkt 2 und 3, aber Punkt 1 habe ich ausgelassen. Gott, jetzt habe ich doch so viel. Jetzt musst du doch auch mal. Dann hast du den Kern nicht verstanden. Der Kern ist die Liebe. Gott muss um seinetwillen geliebt werden dürfen. Und er will uns um unseretwillen lieben. Werd ich gesehen? Werd ich gehört? Nimmt mich überhaupt einer ernst? Das tun wir alles, um Sicherheit zu bekommen an der Stelle. Wir sind da alle nicht vor frei. Deshalb die Perspektive in 1. Korinther 15, wo er das nochmal auf den Punkt bringt und sagt, Geliebte, Geliebte, schaut euch den größeren Rahmen an. Ihr seid von Gott geliebt. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, darum, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Unser Einsatz für Gott ist vielleicht manchmal ein Einsatz und er ist manchmal Mühe. Unsere Entscheidung für Gott ist eine echte Entscheidung. Uns Gott hinzugeben. Nicht ein bisschen, nicht sonntagmorgens. Das verändert die Welt nicht, das verändert noch nicht mal dein Leben, wenn du nur sonntagsmorgens Christ bist. Wenn Gottes Reich wirklich in deinem Leben anfängt, dann kannst du nicht damit anfangen, dass es aus dir rausstrahlt, wenn dein Leben sich nicht von ihm verändert. Es muss sich auch was bei dir verändern dürfen. Wenn Gott aber dein Leben verändern darf, dann glaube ich, verändert er auch die Welt. Und Gott verändert die Welt schon. Aber wie großartig wäre er es, wenn Gott die Welt nicht nur an uns vorbei verändern würde, sondern auch durch uns. Und der Ausgangspunkt ist nicht Überheblichkeit, sondern das Vertrauen, dass er der Herr ist von Himmel und Erde. Er ist der Herr. Und dieser Herr von Himmel und Erde, der tatsächlich einen Plan hat, hat einen Plan, der in deinem Leben beginnt. Amen. Jesus, danke, dass du uns liebst. Und dass wir uns als deine geliebten Kinder wissen dürfen. Danke, dass du uns kennst, dass du uns beim Namen gerufen hast. Danke, dass wir Teil deines Plans sein dürfen und es nicht auf einer Backe und ein bisschen, sondern ganz. Und dass du uns helfen möchtest, zu wachsen, zu deiner Ehre, nach deiner Vorstellung. Dass in uns etwas von dem sichtbar werden darf, was du dir für die Welt wünschst, das wünsche ich mir. Amen.